Wenn du auf Instagram gehst, da siehst du irgendwelche hübschen Pärchen, die irgendwie in der Türkei vor diesen Heißluftballons sich Tee trinkend, liebend in den Armen halten. Und ich denke mir so, Bullshit, ganz ehrlich, um da hinzukommen, musst du erstmal eine 14-stündige Busfahrt machen, wo dir wahrscheinlich noch irgendwie eine Ziege in den Schoß kotzt oder so. Aber das wird halt nie gezeigt.
Die Angst, ich finde keine Freunde und so. Wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, ist die unbegründet. Oder? Können wir uns, glaube ich,
also, darauf einigen. Was schweißt Menschen denn eigentlich zusammen? Ist es die Zeit, die man miteinander verbringt? Oder ist es die Qualität der Zeit?
Die Erlebnisse.
Das sind die Erlebnisse. Und jetzt bist du auf Weltreise. Was machst du dann jeden Tag? Das haben jetzt fucking Erlebnisse. Also angenommen, ich würde es nicht machen. Und der Tag wird normal verlaufen und ich wach morgen auf und ich hätte nicht mehr die Möglichkeit dazu, würde ich es bereuen. Deine Seele, die wird größer. Und das Ding ist, bei Seelen, wenn die größer werden, die werden nicht mehr kleiner. Die kommen nicht mehr zurück.
Man kann es ja auch mal für 3 Jahre machen. Man kann auch zurückkommen, aber es wird nicht derselbe Mensch sein, der zurückkommt.
Nope.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben 3 große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo zusammen. Heute sind wir zu dritt. Wir haben Nick Martin hier bei uns. Nick Martin ist Spiegel-Bestseller-Autor, habe ich heute erfahren. Er ist seit 17 Jahren auf Weltreise, hat über 100 Länder besucht und er ist, wenn ich ans Thema Reisen denke und irgendwie Fragen habe zu dem, sollte ich das machen, wo sollte ich hin und so weiter, dann bist du der Erste, der bei mir in den Kopf kommt. Deswegen, Nick, erstmal geil, dass du da bist.
Freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen lieben Dank.
Ja. Servus. Und wir haben heute so ein bisschen, unser Thema ist so, als wir beide ausgewandert sind, da haben wir uns viele Gedanken gemacht, so wie ist denn das eigentlich mit Visa, wo komme ich denn überhaupt rein, wie lange darf ich da bleiben, finde ich da Anschluss, kann ich da unterwegs arbeiten, da waren so ganz, ganz viele große Fragen und auch ein bisschen Blockaden, wenn wir ganz ehrlich sind. Und du hast ja eine Show, wo es im Endeffekt so, ich habe sie ja besucht, für mich geht es in der Show wirklich darum, mach's, ja, so, also das ist für mich so ein bisschen deine Message und du bist jetzt 17 Jahre auf Weltreise, wie kam es dazu und wie bist du damit umgegangen?
Also zu einem muss ich mal sagen, solche Gedanken, die man hat, wenn man jetzt irgendwie, ob es das Auswandern ist oder einfach nur mal so als Low-Budget-Backpacker Rucksack packen, losreisen, ist völlig normal. Das ist völlig normal. Wie kam es bei mir dazu? Also angefangen hat es eigentlich mit einem Neuseeland-Urlaub, wo ich so komplett in dieses Reiseleben eingetaucht bin. Ich kann mich noch daran erinnern, es war mein erster Tag in Neuseeland, ich komme am Flughafen an, Flughafentüren gehen auf, ich natürlich viel zu schwer bepackt, am anderen Ende der Welt gewesen, gefühlt 35 Grad Wand in mein Gesicht geschlagen und typisch deutsch, das war alles geplant. Das heißt, ich hatte schon meinen Wicked Camper vorne stehen, eingestiegen, angemacht, Fenster runtergekurbelt, Musik an, Sonnenbrille auf, losgefahren. Und da hatte ich so einen Plan, an einem bestimmten Strand anzukommen. Strand habe ich aber nie gefunden. Ich habe mich komplett verfahren, schon mal der erste Fehler gewesen. Aber ich habe einen anderen Strand gefunden. Dann habe ich gedacht, ja geil, da kann ich heute Abend pennen. Und dann Blinker gesetzt, mit dem Van schön in den Sand gefahren, was jetzt nicht so eine geile Idee war, aber das habe ich erst am nächsten Tag dann für mich rausgefunden. Und das, als ich an diesem Strand saß mit einem Stuhl und einem kleinen Campingtisch und eine Flasche Rotwein aufgemacht und auf einmal kamen andere Backpacker dazu und auf einmal war da ein Lagerfeuer und wir haben zusammen was gegessen und dann haben die ganzen anderen angefangen, Reisegeschichten zu erzählen. Ich hatte damals noch nicht wirklich viel erlebt, ich habe nur zugehört und so, das war mein erster Abend in Neuseeland. Lagerfeuer, Sonnenuntergang und dann am Schluss mit dem Sound der Wellen eingeschlafen. Und am nächsten Morgen aufgewacht, immer noch dieses riesengroße Grinsen im Kopf gehabt und das war sozusagen, ja, ich sage jetzt mal der Startschuss, wo dann 3 Wochen Neuseeland, einen Tag nach dem anderen, geile Abenteuer erlebt, neue Menschen kennengelernt, Landschaften entdeckt. Und dann kam ich heim und dann habe ich irgendwann gemerkt so, boah, ich glaube, da gibt es auch mehr als nur meinen damaligen Job als IT-Systemkaufmann mehr oder weniger auszuüben. Und das hat bei mir so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht.
Und dann war der Stein im Rollen und wie ging es dann weiter?
Mit einer riesengroßen, niemals endenden To-Do-Liste, mit genau solchen Dingen, die du angesprochen hast. Ja. Also so nach diesem typischen was soll ich eigentlich machen? Wo soll ich anfangen? Wie fange ich überhaupt an? Wie organisiere ich eigentlich eine Weltreise? Und da ist wirklich das Beste, und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, einfach mal mit einem leeren Blatt Papier anfangen und all deine Fragen einfach mal sammeln. Na, weil das Schlimmste ist, wenn du alles nur im Kopf hast, erstens, das nimmt so viel Mindspace weg und du denkst, du hast eine nie kleine werdende To-Do-Liste. Aber wenn du es einfach mal runterschreibst und irgendwann kannst du es mal sortieren, kategorisieren und so weiter und so fort, dann ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Aber tatsächlich, das Erste war so, oh Gott, wie soll ich das eigentlich finanzieren? Mhm. Aber wenn du nicht weißt, wohin du gehen sollst, wie lange die Reise dauern sollte und so weiter, weißt du nicht, wie du es finanzieren sollst. Das ist so ein ewiger Teufelskreislauf gewesen. Aber dann natürlich auch, wie ist denn das mit dem Visum und wie ist denn das... Und dann kamen nämlich dann ganz viele Ängste und Zweifel auch von hauptsächlich meiner Mom. So, Shoutout geht an meine Mom. Die hat nämlich immer Angst, wenn ich reise. Ich habe keine Ahnung, warum.
Gut,
ich habe
immer
noch? Ja, ja, safe. Auch hier in Zypern so, oh Gott, aber da ist doch hier eine Drohne reingekommen und so weiter und so fort. Das ist, ja. Aber meine Mama hat das Herz am rechten Fleck, aber sie hat irgendwie immer Angst. Mhm. Aber ist halt, ja, normal. Also vor allem, wenn man so einen Sohn hat wie ich. Und dann kamen doch so Zweifel hoch. Sowas wie ist es aber, wenn ich keinen Anschluss finden. Wie ist das, wenn ich alleine auf Weltreise bin? Diese Frage bekomme ich so oft, so dieses, aber ist es nicht schlimm, alleine zu reisen? Und da meine Standardantwort ist immer, und da spreche ich eigentlich immer nur aus Erfahrung, das Einzige, was alleine du tun wirst, ist zum Flughafen fahren. Und dann im Flughafen wirst du wahrscheinlich schon irgendjemanden kennenlernen und dann irgendwie ein Flugzeuggespräch haben. Und spätestens, wenn du dann also als Low-Budget-Backpacker in irgendeinem Hostel unterkommst, da wirst du sowieso vollgelabert von irgendwelchen anderen Backpackern. Weil man muss verstehen, und es geht jetzt nicht nur um Reisende oder Backpacker, sondern auch Unternehmer, wir sind alles Menschen. Mhm. Das heißt, wir sind alles Herdentiere und wir suchen soziale Kontaktpunkte. Mhm. Und das ist jetzt so ein Punkt, und da würde ich gerne einen kleinen Test mit euch beiden machen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar, wenn ihr euch mal an eure Zeit zurück in Deutschland erinnert, als ihr noch nicht ausgewandert seid, da hattet ihr doch bestimmt eine Freundesklicke, richtig?
Ja, richtig.
Könnt ihr euch daran erinnern, wann das letzte Mal in diese Clique eine neue Person reingekommen ist?
Ja, ich weiß, ich hab eine Jahreszahl.
Also bei mir muss man da unterscheiden, weil ich habe in Würzburg studiert, wo ich auch aufgewachsen bin, und ich war danach aber in Düsseldorf und München, habe also die Stadt regelmäßig gewechselt. Mhm. Also ich war eigentlich derjenige, der immer in Freundesklicken reingekommen ist.
Okay.
Aber gerade in München war es so krass, dass da war der Standard, keiner von uns, ja, und alles, was nördlich der Donau ist, und Würzburg ist nördlich der Donau, und dann haben die uns Preußen genannt. Hallo, ich bin Franke. aber ich keiner meiner Preußen-Freunde kannte einen Münchner. Keiner. Aha. Also du hast da wirklich niemanden kennengelernt, der in München geboren wurde. Und ich glaube, München ist da so ein richtig hartes Beispiel, weil das halt eine Stadt ist, wo ultra viel Zuzug ist und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, ich war da tendenziell immer derjenige, der in neue Klicken reinkam. Mhm. Wenn ich so auf meine Jugendklicke schaue.
Die waren schon irgendwie immer alle da, ne?
Die waren schon immer alle da, und da kam dann ab einem gewissen Punkt, war es nicht wirklich leicht reinzukommen und so weiter. Aber ich habe auch im Ausland studiert, also es war immer so ein bisschen dieses Thema, aber ich verstehe, was du meinst.
Aber das ist der springende Punkt. In Deutschland zu Hause, du hast ja dein soziales Netzwerk, das ist dort gegeben, bedingt durch Schulfreunde oder auch Kindergartenfreunde oder sonst. Ja. Also man hüpft nicht so in neue Freundschaften einfach so rein.
Nein.
Aber wenn du im Ausland bist und als soziales Herdentier trotzdem Kontakt suchst, du findest viel schneller Kontakt, als dir manchmal recht ist. Weil wir suchen unterbewusst immer irgendwelche so Eckpunkte, wo wir, keine Ahnung, lass es irgendwie mal, du bist in einem Pub und du trinkst ein Bier und dann quatscht du mal jemanden voll. Das heißt nicht, dass es dann ein bester Freund wird, aber daraus kann sich was entwickeln. Mhm. Und auf Reisen, da ist ja auch so, da hast du ja schon Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen. Ja. Als Unternehmer, wenn du auswanderst, da hast du diverse Themen, wo es schon standardmäßig irgendwie, also ich sage jetzt mal so, Gesprächspunkte entstehen können. Ja. Beim Reisen ist es genauso. Ich sag dazu immer dieser klischeehafte Backpacker-Smalltalk, dieses, hey, woher kommst du, wo warst du, wohin gehst du als nächstes? Mhm. Aber alleine nur mit diesen drei Fragen hast du irgendwie eine Konversation am Laufen. Ja. Und ihr wollt nicht wissen, wie viele, ich sage jetzt mal, Reisefreundschaften da entstanden wurden, dass man sich dann abends mit einem Bierchen hingesetzt hat und gemeint hat, übrigens, morgen habe ich den und den Ausflug oder den Trip vor, und dann, geil, ich gehe mit. Mhm. Und schwuppdiwupps in 3 Wochen um, und du denkst so, oh nein, ich habe ihn als Fremden getroffen, muss ihn jetzt als Freund Tschüss sagen, so in der Art. Also es ist eigentlich einfacher, als man es sich vorstellt im Ausland.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht, und jetzt so ein bisschen, ne, du hast ja durchaus eine gewisse Extraversion, würde ich dir jetzt mal unterstellen. Ne? Ich glaube, dir fällt es nicht so unfassbar schwer, auf Menschen zuzugehen. Jetzt gibt es ja aber auch Menschen, denen fällt es ein bisschen schwieriger. Mhm. Hast du da irgendwie Erfahrung, Tipps, wie das für Menschen ist, die vielleicht nicht einfach hingehen und jemanden im Flieger anquatschen?
Ja, da würde ich gerne genau an der Stelle einhaken, weil ich habe im Flieger, vielleicht habe ich mal Gespräche geführt, aber noch nie jemanden nachhaltig kennengelernt. Mhm. Weil ich habe einfach keinen Bock. Ich möchte in meine Ruhe, ich möchte lesen, ich habe vielleicht noch einen Film dabei, aber ich habe jetzt keinen Bock auf ein Gespräch mit dem Sitznachbarn. Mhm. Das ist natürlich ein Stück Einstellungssache. Ich könnte mich natürlich bewusst darauf einlassen, aber ich muss dann an der Stelle auch sagen, mir fehlt dann oft auch dieses Tool für diesen, es braucht ja nur einen Breaker. Also im Grunde, das spezifiziert jetzt noch ein bisschen die Frage vom Florian, genau.
Ja, also keine Ahnung, wenn du im Flugzeug sitzt oder sonst irgendwas, ich meine, ich überlege mir da vorher nicht irgendwas von wegen, ich kann ihn jetzt mit diesem Tool oder mit diesem Spruch einsprechen. Einfach mal so drauf los. So, ich meine, ich bin 1,89 Meter. Einer meiner Punkte wäre irgendwie zu sagen, wenn ich mal beim Exit sitze, von wegen, boah geil, endlich Beinfreiheit, oder? So als Frage. Und dann kannst du ein Gespräch haben. Oder wenn ich halt eingezwercht in irgendeinem Ryanair-Flug bin oder so und das Knie fast über mein Genick schalten muss, dann denke ich halt, ne, richtig Qualitätsflüge hier, nicht wahr? Sowas. Also einfach nur so ein Spruch. Wenn du darauf Bock hast, ich meine, nicht auf jedem Flug bin ich die ganze Zeit am Labern. Manchmal will ich auch einfach nur meine Ruhe und hab da meine Noise-Canceling Kopfhörer auf oder so. Oder wenn du irgendwie unterwegs bist, ich meine, damals im Hostel, du musst einfach nur in die Küche reinlaufen und sagen, Boys and Girls, jetzt mal ehrlich, wir sind ja alles Low-Budget-Backpacker. Wie schaut's aus? Wollen wir zusammen irgendwie was kochen? Einer geht einkaufen? Oder, das kann ich mich daran erinnern, in Neuseeland, tatsächlich, da waren meine Kochkünste noch nicht so ausgereift. Und ich habe halt einfach irgendwie so eine fertig Honey-Mustard-Spaghetti mir im Topf aufgewärmt. Also richtig eklig. Genauso wie ihr guckt, so hat es geschmeckt. Ja, Honey-Mustard. Richtig eklig. Und neben mir war, ich glaube, er kam aus Japan und er hat irgendwie da gefischt und es war in Auckland und er hat halt einfach neben mir einen Aal zerlegt. Und dann ist so eine Weißweinsoße dazu gebraten und ich saß da vor meiner 5 Minuten Honey-Mustard-Plörre und ich gucke ihn schon so an. Und da hat er mich auch gefragt, so von wegen, wisst ihr, da kam ich so, es wäre schon echt lieb und so. Und aber da einfach in der Küche zu fragen, hey, wie schaut's denn aus? Hey, kann ich dir was anbieten oder wollen wir irgendwie was teilen? Also da gibt's so viele verschiedene Möglichkeiten, wenn man mal über diesen Schatten springt. Und auch für Menschen, die, ich sag jetzt mal, nicht so extrovertiert sind, probiert es einfach mal aus und ihr werdet feststellen, nicht jede Konversation wird euch töten. Das ist, also, das habe ich beim Reisen halt auch langsam oder mittlerweile, wie gesagt, schon 17 Jahre im Gepäck. Ja. Wir stellen uns das alles irgendwie nur so schwer vor und wir malen uns im Kopf eher immer die Worst-Case-Szenarien aus, als irgendwie mal zu sagen, ich probiere das einfach mal aus. Das ist beim Reisen, bei irgendwelchen Abenteuern des allergleichen Grün, da habe ich auch vielleicht so einen kleinen Tipp für den einen oder anderen, der sagt, ich kann mich nie entscheiden, ob ich irgendwie ein Abenteuer erleben soll oder nicht, weil ob ich mich das traue. Und ich frage mich dann immer, und das war damals so in Costa Rica, als wir die Möglichkeit hatten, einen Bungee-Sprung zu machen. Das ist der höchste Bungee-Sprung in Zentralamerika. Da wirst du 143 Meter, also da ist so ein Cable-Car zwischen zwei Bergen. Zwischen zwei Bergen, genau.
Das hört sich wackelig an.
Ja, es ist auch sehr wackelig, aber ist ja egal, du springst da sowieso runter, wackelt ja alles. aber da wirst du in so einen kleinen Käfig reingefahren und dann bist du über diesem Valley und du hast halt einen 143 Meter Drop. Und du musst halt selber runterhüpfen. Und ich muss sagen, Bungee-Springen fand ich schlimmer als Fallschirmspringen. Fallschirmspringen habe ich damals auch in Neuseeland gemacht. Dein Hirn realisiert gar nicht, dass du irgendwie bei 8000 Fuß oben bist oder so. Und du hast einfach nur ein Bild, wo du dann halt raushüpfst. Ich meine, klar, du denkst dir, warum hüpfe ich aus einem funktionierenden Flugzeug?
Und Fallschirm hast du nicht alleine gemacht, richtig?
Nee, darfst du nicht.
Da war jemand hinter dir und der hat dich gar nicht groß gefragt, sondern
der ist steuert dich dann, genau. Nämlich du sitzt dann da wie so ein Känguru in so einem Beutel und dann rutscht die Bank so vor und dann nimmt er dein Genick und legt ihn so hinten an und dann fliegst du so raus und dann... Genau. Die einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie hole ich da eigentlich Luft beim Fall? Aber es ist ganz einfach, nur Mund aufmachen und dann kommt es automatisch rein. Aber beim Bungee-Sprung, du musst halt aktiv selber runterhüpfen. Auf jeden Fall zurück zum Thema.
Ja.
Bungee-Springen, soll ich es mich trauen oder nicht? Und bevor ich in diesen Bungee-Cable reingegangen bin, habe ich mir gedacht, also angenommen, ich würde es nicht machen. Und der Tag wird normal verlaufen und ich wache morgen auf und ich hätte nicht mehr die Möglichkeit dazu, würde ich es bereuen. Und wenn die Antwort so ein bisschen gefühlsmäßig ja ist, dann sage ich, okay, fuck it, lass alle Ängste liegen und mach's jetzt da einfach. Und bei 99,9% aller Dinge wirst du im Nachgang merken, ach, so schlimm war es doch gar nicht.
Das finde ich auch, ne, für unser Podcast-Thema ist also die Frage, soll ich auswandern oder nicht? Das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage, sich zu stellen, zu sagen, wenn ich es nicht mache, würde ich es bereuen. Na, da ist jetzt vielleicht morgen, hat man immer noch die Möglichkeit, aber irgendwann ist dann auch zu spät. Wenn ich es nicht mache, würde ich es bereuen. Das finde ich sehr schön.
Jetzt hast du aber was gesagt. 99,9%. Ja. Was waren das? 0,1%, was du bereust? Gibt das?
Mm, Nee, aber ich glaube, so, glaub, so eine Antwort irgendwas mit 100% zu beantworten, ist halt auch ein bisschen komisch, weil, also wenn ich sage, Reisen ist geil, ja, unbedingt machen, da ist definitiv nicht immer alles geil. Also ich meine, ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben über die dunkle Seite des Reisens und ich glaube, allein da könnte ich sagen, oh, ich wurde angeschossen, ausgeraubt, bin durch den Hurricane gesegelt, whatsoever. Nicht alles auf Reisen ist geil. Aber so in der Retro-Perspektive, ich meine, will ich das jetzt nochmal alles erleben? Ne, wahrscheinlich nicht. Aber ich bin froh, dass ich es erlebt habe, weil ganz ehrlich, mit einem Mojito in der Hand, barfuß am Strand, auf dem Bacardi-Jingle zu wippen, das kann jeder.
Um die Schussverletzung in der Schulter auszukurieren, oder?
Nee.
Das kann dann nicht mehr jeder.
Um das Leben zu genießen. Aber ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wenn du mal auf den Fidschis bist und angeschossen wurdest,
Fidschis, und es überlebst. Das hätte ich jetzt nicht als Ziel gedacht, dass man dort angeschossen
wird. Das hieß du mal. Sowas, also solche Grenzerfahrungen, die prägen dich einfach als Mensch. Und wenn du dann irgendwann wieder zurückkommst nach Deutschland, weil du noch nicht ausgewandert bist und du sitzt an der Bushaltestelle und da gibt es Menschen, die beschweren sich, ey, heute ist der Bus schon wieder 5 Minuten zu spät. Und du denkst nur so, Digga, was ist denn dein Problem, Mann? Geh mal auf die Fidschis, werd mal von einer fucking Harpune angeschossen. Das ist ein Problem. Ja. Du läufst einfach mit gelassenen Schultern durchs Leben.
Ja. Auf der einen Seite ist es zum einen meine Entscheidung, zufrieden mit seinem Leben zu sein oder nicht. Aus jeder Situation kann man das ziehen. Und zum anderen, ja, im Grunde ist, was du beschreibst, dieses Reisen ist ja Komfortzone verlassen. Und auch jeder Unternehmer kennt das. Man geht immer einen Step nach dem anderen, muss immer wieder durch ein gewisses Tableau. Ich sage, Unternehmertum ist somit die intensivste Persönlichkeitsentwicklung, die du machen kannst.
100% unterschreibe
ich. Das ist wahrscheinlich eine Weltreise, die man dann noch kombiniert und Unternehmer wird.
Das ist ja
das Ganze noch auf Steroide.
Ich wollte es gerade sagen, richtig. Und mir ist ein Spruch dazu eingefallen, als du gesagt hast, es sind ja irgendwie immer so diese Entscheidungen, die man trifft. If you don't change it, you choose it. Also das heißt, wenn du mit irgendetwas unzufrieden bist, hör auf, unzufrieden sein. Entweder du änderst es oder du akzeptierst es. Aber so in dieser Zwischenwelt zu sein, ganz ehrlich, das ist nur verschwendete Lebensenergie.
Absolut, genau. Jetzt hast du gesagt, dass du ja 17 Jahre am Reisen bist. Mhm. Jetzt sagt man vielen Backpacker nach, oder du hast es im Grunde auch schon gesagt, dann bist du mal 3 Wochen mit jemandem unterwegs und dann sagst du dem Freund wieder auf Wiedersehen.
Ja.
Hast du oder kannst du da mal einen Tipp geben, wie man vielleicht dann auch, weil das sind dann oberflächliche Beziehungen und oftmals sehen wir uns auch nach tiefergehenden Beziehungen, nach tiefergehenden Gesprächen. Dann passiert vielleicht auch was im Ausland, wie auch immer. Das Leben spielt mit und vielleicht stirbt ein Großelternteil oder man hat selber irgendwie finanzielle Themen und so weiter. Mhm. Man hätte dann natürlich auch gern jemanden zum Sprechen. Ja. Hast du dann tendenziell immer zu Hause angerufen oder hast du dann auf deiner Reise auch einzelne Personen wirklich so tief kennengelernt, die dich dann da aufgefangen haben? Und wenn ja, wie bist du da? Weil wir hatten schon mal eine Folge, wo wir auch drüber gesprochen haben, enge Freundschaften schließen und dass es halt einfach eine gewisse Zeit braucht. Aber man kann da natürlich auch investieren, damit das einfach ein bisschen schneller geht, weil es ist halt einfach ein wichtiges Tool in unserem Leben.
Boah, das sind jetzt so viele Fragen, ich weiß gar nicht.
Also es geht darum,
die tiefe
Verbindung zu schaffen bei dieser oberflächlichen, sagen wir vorsichtig, oberflächlichen Lebensweise.
Und das ist der erste Punkt. Da würde ich jetzt sogar mal hart reingrätschen und sagen, es ist keine oberflächliche Lebensweise, sondern es kommt immer darauf an, wie du es machst. Ja, ich gebe dir recht, auf Reisen passieren sehr viele oberflächliche Reisefreundschaften, indem du jemandem Hallo sagst und dann habt ihr vielleicht irgendwie mal ein Käffchen zusammen oder vielleicht ein kleines Abenteuer, einen Tempel angucken, whatsoever, und am Schluss ist er schön und that's it. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch Menschen und ich kann jetzt nur von mir reden. Mein bester Freund, der ist noch aus Deutschland von früher. Aber ansonsten habe ich mit Menschen, die ich auf Reisen kennengelernt habe, tiefere Gespräche als mit meinen Freunden zu Hause. Ich habe mittlerweile den Dan, als ich damals auf den Fidschis war und ich da angeschossen wurde und dann halt auf einer Insel war und dann mal für 3, 4, 5 Wochen Pause gemacht habe, den habe ich dort kennengelernt. Mittlerweile haben Dan und ich uns in 8 verschiedenen Ländern wieder getroffen. Ich habe ihn damals in Kanada besucht, wo er ursprünglich herkommt. Mittlerweile wohnt er in Schweden, da haben wir ihn mal besucht. Wir hatten mal ein kleines Fiji-Reunion in England. Wir sind zusammen Motorrad gefahren in Vietnam. Hat er uns in Deutschland besucht. Und da würde ich sagen, alleine an diesem Beispiel, du kannst auf Reisen unfassbar schnell tiefe Freundschaften entwickeln. Aus folgendem Grund. Was schweißt Menschen denn eigentlich zusammen? Ist es die Zeit, die man miteinander verbringt? Oder ist es die Qualität der Zeit?
Die Erlebnisse.
Das sind die Erlebnisse. Und jetzt bist du auf Weltreise. Was machst du dann jeden Tag? Das haben jetzt fucking Erlebnisse. Und wenn ich euch jetzt vorstellen kann, was ich auf dem Dan, auf den Fidschis oder so alles erlebt habe, wir sind so. Oder ein anderes Beispiel mit dem Zahnarzt, der Dr. Borgmann aus El Salvador, der mir ins Herz gewachsen ist, als ich ihn in Soyapango im Ghetto-District in der Hauptstadt von El Salvador, in San Salvador, kennenlernen durfte. Mittlerweile kommt er jedes Jahr, nicht jedes Jahr, ungefähr alle zwei Jahre im August zu mir und wir gehen auf Straubinger Gäubodenfest zusammen. Okay. Und wir haben, ja, Flo lacht, weil er auf der Show heute genau weiß, wer der Borki ist oder was er so sagt. Ja. Aber der Punkt ist, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wenn du Menschen kennenlernst, das hat nichts mit der Dauer der Zeit zu tun, ob da eine tiefe Freundschaft entsteht, sondern an der Qualität der Lebenszeit, die ihr miteinander verbringt. Und deswegen, wie gesagt, da diese Grätsche, wo ich reinmachen wollte, ist auf Reisen, wenn du es drauf anlegst, du kannst die tiefsten Freundschaften überhaupt pflegen.
Würdest du als zweiten Grund auch sagen, das sind, ich muss schauen, dass ich es nett formuliere, das sind so ein Stück weit, ja, oder das ist gut, das sind Menschen, die ein bisschen gleich ticken wie du, die du auf der Reise kennenlernst?
Ja, natürlich, weil die halt auch schon reisen. Alleine das, ihr habt ja schon Gemeinsamkeiten. Das heißt nicht, die müssen extrovertiert sein oder die müssen jetzt so lange Haare haben oder die müssen irgendwie nach Nick ausschauen oder irgendwie auch Surfen lieben. Da hat es gar nichts damit zu tun. Aber Fun Fact ist, wenn ich auf Fuerteventura bin und ich bin irgendwie an der Punta Blanca und ich gehe da surfen und irgendwie ein Dude spricht mich an, hat gemeint, hey, geile Surf, willst du ein Bier? Und dann setzt mich hin. Ja, da ist die Gemeinschaftkeit da. Ah, wir sind beide Reisen, wir sind beide Surf-Enthusiasten. Und dann hast du halt viel leichtere Gespräche.
Ja, also das sehen wir nämlich auch oft, also hören wir öfter auch von unseren Zuhörern. Letztendlich bei uns geht es ja um drei große Entscheidungen im Leben. Das ist einmal, was mache ich, beruflich, Job, mit wem mache ich es? Da geht es vor allem eher um die privaten Beziehungen und wo lebe ich? Mhm. Und wir hören sehr oft, dass man halt, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht in einer Großstadt herkommt, wo man jetzt so ein Unternehmer-Setup hat, dass man dann irgendwie sich auch, wie nennt man es so schön, auseinanderlebt mit seinem ehemaligen Freundeskreis, mit ehemaligen Kollegen, wenn man sich selbstständig macht, auf einmal ist man Unternehmer, auf einmal hat man Mitarbeiter und so weiter.
Ja.
Da gehen langsam die Themen aus, mit denen man, mit den Menschen, die man halt seit 20 Jahren am Stammtisch kennt, sich unterhalten kann. Und ich glaube, dass das ein großer Effekt ist. 100%. Dass alleine die, klar, wir haben jetzt schon erstmal, die Menschen sind offener, weil man in einem ganz anderen Umfeld sind, aber die ticken halt auch anders. Aber man hat viel schneller Themen.
Ja.
Und das ist bei einer Auswanderung oder bei einer Weltreise eigentlich ziemlich identisch.
Absolut. Und wenn wir da beim Ängste-Thema auch mal sind, ne? Die Angst vor der Auswanderung jetzt, die Angst, ich finde keine Freunde und so, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, ist die unbegründet, oder? Können wir uns, glaube ich,
also darauf einigen? Ja, die ist unbegründet, aber ich erlebe trotzdem sehr viel Empathie gegenüber dieser Art von Angst, weil man es halt noch nicht erfahren hat.
Natürlich.
Ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir sitzen hier gerade auf Zypern, die Sonne scheint, ich war heute Morgen paddeln, wir haben ein Käffchen getrunken, easy going.
Ja.
Aber es gab bei uns drei irgendwann mal diesen Tag eins, wo wir uns diese Entscheidung oder gefällt haben, irgendwie rauszugehen. Und die Angst ist da, das ist völlig normal.
Ja.
Aber man muss das halt mal erleben, um zu wissen, dass die Angst eigentlich relativ nicht existiert. Aber die ist halt nur im Kopf.
Richtig. Und jetzt geht es um einen zweiten Punkt, der aus dem, was ihr beide auch gesagt habt, für mich da rausspringt. Eine Sache, wo man, ich weiß nicht, wo Angst davor haben sollte, aber die wahrscheinlich passieren wird, ist, wenn du auf Reisen gehst, wenn du auswanderst, du veränderst dich. Du wirst ein anderer. Du kommst nicht als derselbe Mensch zurück. So. Und das ist durchaus etwas, und das, also habe ich auch selber gemerkt, und ich glaube, dass, da können wir wahrscheinlich alle reden, man kommt nicht als derselbe Mensch zurück. Man kann mal auswandern. Man kann es ja auch mal für drei Jahre machen. Man kann auch zurückkommen. Aber es wird nicht derselbe Mensch sein, der zurückkommt.
Nope. Da gibt's eine richtig schöne emotionale Geschichte gleich. Ah,
ja.
Aber ich will dich auswählen lassen.
Sorry. Ja, und das, damit bin ich auch schon. So, das ist etwas, da finde ich, kann man sich Gedanken drüber machen. Da sollte man sich, was vielleicht darauf vorbereiten, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber das wird so passieren. Mhm. Ich find's geil. Ich bin ein viel offener, so viel entspannterer Mensch geworden dadurch.
Ja.
Und die Angst, dass sich in deinen Beziehungen zu Hause etwas ändert, die wiederum ist begründet.
Ja.
Da wird sich einiges ändern.
100%.
Ich glaube, es ist auch schwieriger, nach Hause zu gehen.
Oh.
Also, das bleibt mir so. Also, ich bin ehrlicherweise auch froh, dass ich den noch unentspannteren Florian von früher nicht kennengelernt habe, sondern den halb entspannten von heute. Aber ich glaube, wir wollen deine Geschichte hören.
Ja. Also, tatsächlich, genau. Ich kann mich daran erinnern, 11. Februar 2010, ich bin am Flughafen.
Da bist du mit einem One-Way-Ticket nach Mexiko. Da bist du gerade los, oder?
Genau, bin ich losgeflogen. Und meine Family hat mich zum Flughafen gebracht. Also damals tatsächlich Mama, Papa, Bruder waren mit dabei. Rotz und Wasser, alle geheult. Weil ich meine, ich war ja, Also geplant war ja nur ein Jahr, aber ne, ist ja dann ein bisschen eskaliert. Und mein Dad, der kam, oder der kommt ursprünglich aus England. Also der ist irgendwann auch mal dann ausgewandert nach Deutschland, ne, weil er die Liebe seines Lebens getroffen hat. Shoutout an meine Mom. Und auf jeden Fall kam er im Flughafen zu mir. Und bevor ich dann durch diesen Security-Check gegangen bin und ich sie dann halt physikalisch nicht mehr umarmen kann, kam er zu mir her und hat mir die Hand gegeben, hat gemeint, Nick, ich wünsche dir verdammt viel Spaß und es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Und ich gucke ihn nur so an, so, hä, was ist jetzt mit dir los, Vater, so in der Art. Und hat er mir erzählt, wenn du wieder kommst, wirst du ein anderer sein. Mhm. Damals habe ich zwar die Wörter, die er gesagt hat, verstanden, aber nicht das tiefere Meaning hinten dran. Mhm. Als ich dann nach knapp 2 Jahren das erste Mal für kurze Zeit heimgekommen bin, habe ich schon gemerkt, oh fuck, das hat er jetzt gemeint, weil ich komme heim. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, nach so einer Weltreise, du kommst heim, dann bist du erstmal verdammt gut gelaunt, weil ich nenne es immer gerne die Honeymoon-Phase. Weil da gehst du zu deinem Lieblingsdönermenschen und isst wieder mal ein richtig geil oder oh, deutsches Brot, oh, so geil, wenn du zu Hause bist. Oder dann triffst du wieder deine Freunde und dann gehst du mal raus und dann trinkst du mal ein eiskaltes Hefeweizen oder so. Das sind alles so Momente, die du auf einer Weltreise ein Stück weit mal vermisst hast und das kommt dann so geballt und das knallst du dir alles so in 2 Wochen rein. Mhm. Aber jede Honeymoon-Phase endet mal. Mhm. Und dann kommst du heim und man nennt es bei Weltreisen die sogenannte Postreisedepression.
Ach, die gehört, gibt's die?
Ja, ja, die gehört zu einer Reise dazu.
Ab wann kriegt man die? Ab einer Woche in Ausland. Einer Woche in Zypern hast du, wenn du
nach Deutschland kommst. Also da wirst du wahrscheinlich schon merken, so, oh nö, das hat mir in Zypern besser gefallen. Ich glaube, du kannst es nicht wirklich an einem zeitlichen Aspekt ausmachen. Es geht eher so auch auf die Art und Weise, wie du gereist bist. Ja, also ich sag jetzt mal, nach 3 Monaten wirst du auf jeden Fall schon merken, so, puh, irgendwie vermisst du was vom Reisen. Ab einem halben Jahr kannst du auf jeden Fall schon reinknallen, ab einem Jahr hast du es ja wahrscheinlich garantiert, wenn du es richtig machst. Mhm. Und auch auf meiner Show, ich lasse mir doch immer gerne live Fragen stellen, da gibt es die meisten, die halt in einer Reisedepression gerade drin sind, zu sagen, hey, wie kommst du da wieder raus? Und mein Tipp ist immer zu sagen, nimm es an, es ist Teil der Reise und Zeit ist im Moment dein bester Freund. Und als ich heimgekommen bin und diese Honeymoon-Phase vorbei war und ich kann mich noch daran erinnern, da waren wir in der Sanderstraße in Würzburg, im ehemaligen Reuderbeck. Und wir waren dort mit meinen 3 besten Kumpels von früher. Und da haben wir Ramazzotti sauer auf Eis getrunken, yes, kältes Bierchen. Und es ist das erste Mal, wo ich alle 3 zusammen wieder gesehen habe. Und ich hatte so Kohlen im Hintern. Da habe ich gedacht, boah, ich habe so viel erlebt. Und ich meine, ich wurde angeschossen. Ich habe als Stripper in Las Vegas ein paar Dollar verdient. Ich hab so viel Scheiß erlebt. Und ich war nur so drauf, so, okay, und wann fragen sie mich? Und das wann geht's los? Kaum, ja. Und es kam nicht dazu. Und wie das halt bei Jungs ist, dann ne, schweigt man, trinkt ein Bierchen, denkt, na, es geht, ja, gut, alles klar. Und bei dir, ja, auch.
Und ich weiß, was du meinst.
Und auf einmal,
wir leben in einer anderen Welt.
Einer meiner besten Kumpels guckt uns dann in die Runde an und sagt, ey, Jungs, habt ihr schon den neuen Batman-Movie angeschaut? Und innerlich bin ich nur implodiert und habe mir gedacht, sag mir, seid ihr alle bescheuert? Ich bin der Batman-Movie. Ja. Was ich alles erlebt habe. Und frag doch mal so. Hat null interessiert. Null. Irgendwann mal so, ja, und war cool?
Ja.
Da war nichts.
Wenn und du nicht da ein Stück ich open bist, dass du selber reiseinteressiert bist oder an dem Thema interessiert bist, die leben komplett in ihrer eigenen Welt.
Ja, und
das muss man irgendwann verstehen.
Ja, und das ist ja auch völlig normal, weil für die hat sich ja nichts viel geändert. Die hatten ihren Job, die hatten ihren Alltag, die hatten ihre Routinen und vor allem, die hatten auch ihre sozialen Rollen. Und das ist auch so ein Punkt beim, ich sag jetzt mal, ich will es nicht aus Auswandern drauflegen, sondern eher auf das Reisen. Nämlich, wenn du zu Hause bist, dann bist du halt entweder Mama oder Papa oder Tochter oder Sohn oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber oder und so. Du hast eine soziale Rolle und soziale Erwartungen. Wenn du reisen bist, hast du diese Rolle nicht mehr. Das heißt, du kannst dich so entwickeln, wie du willst. Deswegen gibt es auch bei ganz vielen Menschen, also bei mir war es ja dann auch so, ich habe längere Haare bekommen, ich bin so ein bisschen Tag reingelebt und dann also meinen eigenen Stil entwickelt, meine eigene Persönlichkeit mal so ein bisschen zum Vorschein gebracht, weil ich halt mal nicht in einer sozialen Rolle drin war.
Du bist du selbst.
Ja, und das Schöne, oder wenn wir jetzt mal so ein bisschen in dieses Spirituelle reingehen, deine Seele, die wird größer. Mhm. Und das Ding ist, bei Seelen, wenn die größer werden, die werden nicht mehr kleiner. Die kommen nicht mehr zurück.
Ja.
Und das ist ein Punkt, anhand von deiner Lebenserfahrung, die du im Ausland machst und wieder heimkommst, du fühlst dich dann halt irgendwann nicht mehr zu Hause. Das ist halt dieser Reverse Culture Flash. Du kommst heim in deine Heimat, fühlst dich aber nicht mehr heimisch. Und das war bei mir auch ganz schlimm. Also irgendwann so schlimm, dass ich nachts mit Schnappatmung aufgewacht bin.
Okay, krass.
Und ich hatte Tränen in den Augen und ich habe gemeint, boah, vielleicht träume ich ja noch. Und ich habe mir so einen Arm gezwickt und habe gehofft, dass ich noch in meinem Van in Australien aufwache. Dem war aber leider nicht so. Aber ich muss auch sagen, bis zum heutigen Tag, ich meine, meine Reisedepression damals, ich bin November 2011 heimgekommen, bis April ganz schlimme 4-5 Monate, richtig krass. Dann ging es wieder so einigermaßen bergauf und dann auch mal einen Roadtrip gemacht nach Amsterdam. Auf einmal ein Kolumbianer mit Rideshares mal mitgenommen, wieder ein bisschen Spanisch gesprochen und dann Amsterdam für mich das erste Mal gewesen. Geile Stadt und so weiter. Dann ging es für mich wieder bergauf. Und ich sage jedem immer, so eine Reisedepression gehört dazu und du musst sie durchleben. Nicht wegrennen davon, nämlich sonst rennst du für irgendwas weg, sondern zieh das mal durch. Das war für mich auch mein mehr oder weniger unbewusster Start in die Selbstständigkeit. Weil ich dann auch gemerkt habe, ich passe nicht mehr in das System rein. Du musst dir deinen eigenen Weg bauen. Den gibt dir keiner vor. Mhm. Es gibt keine Blaupause, egal in welche Richtung. Du musst deinen eigenen Weg markieren.
Aber wie hast du das dann quasi überwunden? Einfach nur, weil du sagst, ich habe über die Zeit es verarbeitet oder weil du dann wieder reisen gegangen bist? Oder weil du, wie gesagt, also letztendlich ist ja ein Stück weit Eigenständigkeit, Selbstbestimmung, Freiheit, ja, die da mitschwingt, die du auf der Weltreise so krass kennengelernt hast und dann, okay, ich kann nicht mehr in ein Angestelltenverhältnis.
Ja.
Okay, ich kann jetzt vielleicht nicht mehr in ein festes Setup, wo ich fest Miete zahlen muss und dann muss ich da auf einmal irgendwie über einen Job Geld verdienen und so weiter oder ich will nicht mehr im Kinderzimmer bei meinen Eltern wohnen und solche Sachen. Man hat dieses Gefühl, ich muss da raus.
Yes.
Ist es das so, wissen, was du beschrieben hast?
Ja, es ist letztendlich ist es so ein Stück weit diese Motivation hinter einem Schmerz und der Schmerz ist, wie du gerade schon geschrieben hast, du bist oder du hast keine Lust mehr auf ein Angestellten-Dasein oder auch das Wetter war bei mir so ein Punkt. Ich bin halt voll der Sonnenmensch. Und wenn du halt für 2 Jahre unterwegs warst und du hast, also jetzt bildhaft gesprochen, nur im Sonnenschein gelebt, durch alle Abenteuer und sonst irgendwas, und dann kommst du heim, Ende November in Deutschland, es regnet, es ist grau, es ist kalt, jeder hat so eine Fresse. Die Leute in Würzburg, die musst du umdrehen, damit die grinsen. Die hängen die Zähne nur zum Lüften raus, aber nicht wegen dem Lachen. Und das ist so ein Punkt, das ist eine Motivation. Und dann sagst du, okay, das muss irgendwie anders laufen. Und wenn es dann darum geht zu sagen, okay, bei mir hat es dann auch ein Stück weit noch ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, Moment, warte mal, mit meiner Reiseexpertise und dann kommt noch mein extrovertiertes Rampensau-Gen raus und die beiden Dinge mal zusammengenommen, war die Geburtsstunde von meiner Show oder meinem Buch Die geilste Lücke im Lebenslauf. Das hat sich ein Stück weit erst entwickelt. Aber alleine dir diese Erlaubnis zu geben, anders sein zu können, anders sein zu dürfen und dass es okay ist, ich sage jetzt mal, gegen diesen Mainstream zu schwimmen, das ist der schwierigste Schritt, aber der wichtigste.
Ich würde gerne mal eine These in den Raum schmeißen, die ich schon länger in meinem Kopf habe und ich bin ja absoluter psychologischer Laie. Du kannst das gerne dann mal wieder challengen. Aber was du gerade so beschrieben hast, ich nenne diese Menschen Bubble-Menschen. Einfach Menschen, die, und es soll jetzt wirklich komplett wertfrei sein, ohne Vorwurf, die in ihrem Leben sind, die ihre Rolle, wie du es genannt hast, fahren und die einfach nicht wirklich so viel kennen. Im Zweifelsfall haben die in derselben Stadt, wo sie aufgewachsen sind, ihre Ausbildung gemacht, haben jetzt vielleicht sogar noch ihren ersten Arbeitgeber, vielleicht den zweiten Arbeitgeber, sind vielleicht einmal umgezogen und die größte Reise, die sie gemacht haben, war vielleicht einmal
nach Ägypten, 4-Sterne-Hotel und sich da beschwert,
okay, mit Pommes und Schnitzel und diesem Kreis. Genau, also so ein bisschen in die Richtung. Ich meine, wie gesagt, das ist absolut wertfrei und da möchte ich jetzt auch niemanden irgendwie einordnen, aber die Frage, die ich mir dabei immer stelle, weil das ist natürlich so stückweise. Ich bin dann irgendwann während dem Studium schon reisen gewesen, nach dem Studium die Stadt gewechselt, irgendwann ausgewandert. Wenn ich heute drüber nachdenke, irgendwo in Europa zu verreisen, ich mache mir ja null mehr Gedanken, ich mache mir fast zu wenig Gedanken, weil dann stelle ich irgendwie fest, oh, jetzt
schön, Reisepass vergessen.
Ja, Reisepass vergessen. Dabei, oder dann fliegst du zum 8. Mal nach Sri Lanka und jetzt haben die Visa-Sachen geändert und jetzt brauche ich auf einmal ein Visa vor. Ich denke an solche Sachen nicht mehr. Da hätte ich früher meine riesen Checkliste gehabt.
Ja.
Wie gesagt, ich nenne die Bubble-Menschen. Und man muss halt, und du sagst, hast es auch Seele genannt, vielleicht ist das auch ein schönes Bild, und man steckt halt immer mal wieder mit dem Kopf dagegen und irgendwann drückt man ihn durch. Und dann ist da vielleicht schon wieder die nächste Bubble und so stückweise. Mhm. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, diese Menschen, wenn die, also ich sehe da ein gewisses Risiko, dass die irgendwann nach 10, 20, 30 Jahren dann mal diesen Schritt machen und ihren Kopf aus der ersten Bubble rausstecken, zurückschauen und denken, verdammt. Weil ich mir immer so, ich habe mir immer mal wieder die Frage gestellt, laufe ich da irgendwas nach? Macht es mich am Ende glücklicher und so weiter? Wenn ich halt, also ich komme sehr aus dem Leistungsgedanken und so weiter, möglichst viel erreichen. Ich habe da viel gearbeitet, dass ich einfach viel mehr präsent bin und so weiter. Ich muss nicht alles machen, ich muss nicht 250 Länder in der Welt bereisen. Gibt ja gar nicht so viele. Nein, aber so ein bisschen aus der, um so ein bisschen so ein Mittelmaß zu finden. Ich glaube, das ist das, worauf ich hinaus will. Aber glaubt ihr das auch, dass solche Menschen, die sich gar nicht damit beschäftigen, vielleicht das auch aus Angst wegschieben, dich hier, den Nick, wenn man dann die Chance hat, sich mit ihm zu unterhalten und zu sagen, hey, was war's denn? Und sich mal ein paar Empfehlungen zu holen. Und Ich meine, bei dir war das ja auch so ein Auslöser, diese erste Reise nach Neuseeland. Das war ja durchgeplante 2-3-Wochen-Reise, die dazu geführt hat, dass du in der nächsten Reise viel weniger geplant, aber viel länger unterwegs warst.
Exakt.
Und das sind ja so kleine Game-Changer. Und wenn man das nie macht und immer in seiner Bubble bleibt, ich glaube, dass diese Menschen entweder wahnsinnig zufrieden ins Grab gehen, wenn die einfach absolut in ihrer Bubble bleiben, aber ein totales Risiko tragen, wenn die aus welchen Auslöser auch immer einmal aus der Bubble rausschauen und dann zurückblicken, hätte ich mal anders, weil ich habe viel verarbeitet, aber ich sage, die ersten 30 Jahre meines Lebens habe ich nicht gelebt. Die haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin, ich bin damit fein und so weiter, aber wenn ich entscheiden könnte, würde ich das nochmal anders machen, muss ich ganz klar sagen, auch wenn ich komplett damit fein bin und gesagt habe, das ist halt der Punkt, warum ich jetzt hier bin. Wie seht ihr das?
Ich würde dir versuchen zu antworten mit einer Frage, surfst du?
Ich habe es mal versucht. Ja, ich bin zu ungelenkig.
Okay. Surfst du, Flo?
Ich habe es versucht. Ich bin nicht zu ungelenkig.
Okay.
Aber ich bin kein guter Surfer.
Okay, also wenn ich jetzt als Surf-Enthusiast, ich sage auch nicht, dass ich gut surfen kann. Ich bin zwar der weltbeste Surfer. Nicht von meinen Skills, aber weil ich da, man sagt in der Surfersprache, für die, also die besten Surfer sind die, die am meisten Spaß haben. Deswegen, ich habe da immer so viel Spaß und deswegen bin ich der weltbeste Surfer. Aber wenn ich jetzt mit irgendwelchen Surfspots um die Ecke komme oder irgendwelche Techniken, wie du den Pop-Up besser machst oder mit welcher Wachsbeschichtung das Surfbrett irgendwie eingewachst werden muss und so weiter und so fort, damit kannst du null was anfangen. Es interessiert dich ein Scheiß. Fühlst du dich deswegen schlechter? Nee, ne? Du schüttelst gerade den Kopf so, nö. Nee. Genau, das ist der Punkt. Ich nehme da immer gerne meinen eigenen Bruder als Beispiel. Das Schöne ist, ich sitze jetzt vor zwei wunderhübschen Kerle, die halt genauso wie mein Bruder
eine schöne
also einen geilen Bart haben, aber halt obendrauf nicht mehr so viel. Und mein Bruder, exakt, der könnte ja auch mit reinpassen. Und mein Bruder ist halt so voll das Gegenteil von mir. Der hat sozialen Beruf, krassesten Respekt von meiner Seite aus, könnte ich nicht. Der hat eine Frau und zwei Kids und einen Kredit aufgenommen, zahlt er ab für das Haus, bis er wahrscheinlich in Rente geht. Aber er ist damit glücklich. Er könnte das Leben, wie ich es lebe, nicht leben.
Ja.
Für ihn würde es gar nicht in Frage kommen. Das heißt, er hat komplett andere Interessen. Und während ich mir irgendwie Gedanken mache von wegen, boah, wo sollst du als nächstes hingehen, denkt er halt, boah, shit, ey, boah, ich müsste wieder mal meinen Rasen mähen. So in der Art. Also das ist halt ein komplett anderes Leben. Wenn du jetzt, den Begriff nehme ich jetzt einmal, den du gesagt hast, so wie er in seiner Bubble lebt, leben wir halt in unserer Bubble. Und ich finde, du hast was extrem Wichtiges und Richtiges gesagt. Solche Menschen sind entweder extrem zufrieden. Natürlich hat jeder seine Herausforderung. Aber wenn die mal mit dem Kopf so rauskommen und merken so, holy shit, ich habe ganz schön was verpasst. Verpassen tun sie es nur, wenn sie merken, sie haben die ganze Zeit unter ihrem Potenzial gelebt. Aber wenn die zufrieden sind mit dem, was sie haben, ganz ehrlich, du musst nicht auf Weltreise gehen. Musst ja nicht auswandern. Ist doch alles schön und gut, wenn du zu Hause zufrieden bist. Und dann solltest du dich aber auch nicht beschweren.
Ja, und ich glaube, also dass zumindest ein Teil von diesen Menschen, aus welchen Gründen auch immer, aus Angst, irgendwas zu verändern, dann, du hast es wunderbar beschrieben, dieser Kredit, Kinder und so weiter. Teilweise können ja auch Beziehungen, dass man an Beziehungen festhält, die vielleicht gar nicht mehr für dich richtig sind.
Ja.
Und ich glaube, wir sind einfach, dadurch, dass wir in dieser Bubble sind, Veränderung gewohnt, haben vielleicht auch ein bisschen mehr Mut, haben schon öfter die Komfortzone verlassen, um einfach auch mal einen Zopf abzuschneiden, damit Platz ist, damit ein neuer Zopf wachsen kann. Ich warte schon recht lange, dass da ein Zopf wächst. Aber
ich finde es geil, dieses Beispiel.
Darum geht es mir. Und das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen, wir haben ja auch, wenn wir auf irgendeinem Retreat waren oder sowas, hast du ja ganz oft den Impuls, okay, ich habe jetzt krasse Veränderungen gemacht, ich habe was Krasses gelernt, das muss ich jetzt unbedingt meinen Liebsten näher bringen. Das ist natürlich Bullshit, weil
die können damit
du kannst es denen vorleben, aber nur wenn die ready sind, können die da reingehen. Ja. Mir geht es eher darum, dass ich glaube, ganz viele Leute in Deutschland wünschen sich diese Veränderung und du sagst, unter meinem Potenzial bleiben, machen es aber nicht. Das ist so ein bisschen meine Beobachtung und solche Menschen bezeichne ich dann als Bubble-Menschen, die dann auch manche Sachen einfach auch schwerer beurteilen können, weil sie einfach nicht die Erfahrung haben, um eine grundlegende Beurteilung von einem gewissen Case zu machen.
Und genau das ist der Punkt. Die haben noch nicht die Erfahrung. Deswegen eine Ängste einer Weltreise sind absolut berechtigt, bevor du die Erfahrung gemacht hast. Während du die Erfahrung dann gesammelt hast, wirst du merken, ach, 50% meiner Ängste, das sind ja eigentlich komplett nur Hirngespinste. Und dieser Wille nach Veränderung, der ist ja auch nicht bei jedem da. Das stimmt. Wir sind ja. Eigentlich sind wir Menschen also nicht nur Herdentiere, sondern wir sind ja eigentlich auch faul. Wir wollen ja nicht wirklich viel Veränderung haben. Und unser Hirn, das kommt ja, glaube ich, aus unserer, ich sage jetzt mal, Evolution. Früher haben wir in Höhlen gelebt. Und wenn wir da jetzt außerhalb von unserer Herde wären, weil wir anders gedacht hätten, dann werden wir da verstoßen, sind wir rausgegangen, kam ein Säbelzahntiger, bist du tot. Also das heißt, je mehr Veränderung du dir wünschst, desto gefährlicher ist es ja eigentlich, weil nur Ausstoß aus einer Gruppe und so weiter und so fort. Ich meine, heutzutage, wir leben halt nicht mehr in Höhlen, sondern wir können halt bei Lidl, Aldi, Netto, sonst irgendwo einkaufen gehen. Aber unser Hirn, das ist ja immer noch so, dass uns schützen will. Mhm. Eigentlich ist unser Hirn immer der größte Gegenspieler.
Damit auf dem Weg steht, ja.
Richtig, wir stehen uns immer selber nur am meisten im Weg. Und wenn du halt... Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Verantwortung übernehmen und einfach mal machen. Ja, es ist eine geile Attitüde, aber das musst du halt Stück für Stück auch erreichen. Und ich meine, wir reden hier gerade über Weltreise, über Auswandern. Das sind Entscheidungen, die trifft man nicht von heute auf morgen. Am Anfang geht es vielleicht mal sowas wie, hey, soll ich vielleicht meinem Chef mal die Meinung geigen, weil ich mich sonst immer hab nur irgendwie runterspielen lassen oder sonst irgendwas. Das ist halt Step by Step. Und ich glaube, dieser Drang nach Veränderung, der hat nicht jeder Mensch. Und es ist auch völlig okay. Aber auf diese zweite Theorie raus, wenn Leute diesen Wunsch haben, wenn die merken, hey, da passiert ja doch eigentlich noch mehr, wenn die mal aus dieser Bubble rauskommen, dann kann es explodieren. Das ist bei Menschen oder bei Männern ab 40 meistens heißt das Ding Midlife Crisis. Die kaufen sich nämlich dann eine Harley und binden ihn um den Baum. Ich bin seit 2 Tagen 40 und ich muss sagen, bei mir ist das noch nicht so weit. Ich habe mein Motorrad schon ein bisschen länger und so weiter und so fort.
Hat ein Motorrad mit wie viel PS?
130.
Ja, ich hab auch eine Honda Hornet mit 100 PS. Ja. Aber
fahr bitte vorsichtig.
Ja, der Punkt ist, also ich überlege mir schon mal so, bekomme ich eigentlich in eine Midlife Crisis oder schaut die bei mir nur anders aus? Ist es bei mir nicht so, hör, was habe ich in meinem Leben erreicht, sondern ey, wie schnell kann ich denn meine nächsten Träume noch so erreichen. Mhm. Aber das ist halt auch ein Stück weit ein bisschen, wie du es gewohnt bist, neue Herausforderungen anzugehen und diesen Mut aufzubringen, halt auch mal Scheiße zu fressen auf dem Weg. Mhm. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wenn es einfach wäre, wird es jeder machen.
Ja.
Aber alleine, dass wir hier sitzen und irgendwie sagen, hey, wir haben einen Podcast und wir können über unsere Erfahrungen und ich über meine Weltreisen, ihr über Thema Auswandern und so weiter reden können, das besagt ja schon, dass wir schon sehr mutig waren, ohne uns jetzt selber beweihräuchern zu wollen.
Ja.
Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt meinen Bruder hier sitzen haben würde, würde er wahrscheinlich denken, sag mal, seid ihr eigentlich alle bescheuert? Ich habe 2 Kinder zu Hause, ich bin verdammt mutig, weil ich 2 Kinder in die Welt gesetzt habe, so in der Art. Ist genauso Mut, aber halt ein bisschen anders ausgedrückt.
Und da habe ich jetzt die Frage, ne? Also es gibt Menschen, die sind einfach spontan, intuitiv, die machen einfach so, jo. So, und dann gibt's die, ne, German Angst, die ein bisschen ängstlicher sind, die schon den Ruf spüren, die sagen, ich würde gerne. Und dann ist der erste Schritt, und das hat mir, trifft die Entscheidung. Wenn du es bereuen würdest, es nicht zu tun, dann mach's. So. Und jetzt gerade als eher ängstlicher Mensch hat man ja dann die Tendenz, ich will die Sachen planen, ich brauche Sicherheit, ich mache mir meine To-Do-Liste. Da hatten wir auch am Anfangs von. Und jetzt glaube ich, es ist ein bisschen Vorbereitung ist vielleicht sinnvoll. Also wenn ich da mit der dicken Winterjacke in Australien stehe, dann bin ich wahrscheinlich nicht gut vorbereitet. Und vielleicht wäre es sogar gut zu wissen, dass ich den Camper nicht in den Sand fahre. Ja?
Genau.
Also, und jetzt kann ich dadurch in so einen ewigen, und das erlebe ich wirklich bei Menschen, mit denen ich spreche, die noch in Deutschland sind, die sind in so einem ewigen Vorbereitungskreislauf.
Mhm. Auf das will ich hinaus, glaube ich.
Ja, also irgendwo bis zum gewissen Grad ist es auch super sinnvoll, sich vorzubereiten und nicht völlig blauäugig loszugehen, und gleichzeitig muss man irgendwo einen Absprung finden. Hast du da, ne, wie war das bei dir? Wann bist du ausgestiegen? Was kannst du vielleicht auch empfehlen, um aus diesem Teufelskreis der ewigen Vorbereitung rauszukommen?
Perfektionismus ist oft ein versteckter Glaubenssatz in sagen, ich bin nicht gut genug. Mhm. Und wenn ich jetzt daran denke, irgendwie ein Online-Produkt auf den Markt zu hauen, wenn ich da jetzt ganz am Anfang darüber nachdenke, wie lange ich da rumgebastelt habe und das muss auch schöner gemacht werden und der Launch, der passt wohl nicht so. Und, die Webseite muss noch ein bisschen schöner gemacht werden. So, man sagt ja, wenn dein erstes Produkt dir nach 3 Wochen nicht peinlich ist, hast du es zu spät gelauncht. Ist so dieser versteckte Perfektionismus, weil du halt Angst hast, was andere über dich denken, wie sie dich bewerten, ob du gut genug bist. Mhm. Und es hört sich verdammt simpel an, aber es ist nicht einfach durchzusetzen, weil irgendwann kommt dieser Punkt, wo du für dich realisierst, ich praktiziere hier eigentlich nur Aufschieberitis. Mhm. Es hat nichts mehr mit Perfektionismus zu tun, sondern eigentlich nur mit dieser Angst, oh Gott, ich habe Angst zu versagen oder bewertet zu werden. Und dann musst du irgendwann einfach mal sagen, hey, ich probiere das aus. Mhm. Was soll schon Großartiges passieren? Ja. Nämlich, du wirst so oder so in deinem Leben bewertet. Ja. Selbst die Pyramiden in Ägypten haben eine negative Google-Bewertung. So, wo du halt denkst, und ich meine, Jesus, du kannst wie Jesus über das Wasser laufen. Es wird trotzdem Menschen geben, die sagen, hey, guck mal, der ist zu blöd zum Schwimmen.
Schönes Bild.
Also, ja. Du musst einfach diesen Schritt einfach mal gehen. Und ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, habe ich irgendwie einen Tipp für Menschen, probier es aus. Also, zähl mal bei 3 und let's go.
Wie ist es denn bei dir? Also, wenn du jetzt in ein neues Land gehst,
ja.
du wirst ja nicht komplett unvorbereitet gehen. Du wirst dir ein paar Fragen wahrscheinlich schon vorher beantworten. Oder nicht?
Also mittlerweile muss ich sagen, ich komme sehr, sehr unvorbereitet irgendwo hin. Aber natürlich, dass ich irgendwie sage, hey, was muss ich da wissen? Also zum aktuellen Zeitpunkt würde ich jetzt nicht unbedingt nach Israel reisen, ne? Wegen diesem ganzen Konflikt und so weiter. Dessen schon so, okay, ist es sicher, da einzureisen oder nicht? Früher habe ich mir tatsächlich immer im Flughafen, je nachdem, in welches Land ich dann halt gereist bin, in irgendeine Bibliothek gegangen oder halt in diese Reise Ecke und habe mir da den Lonely Planet reingezogen und habe mir da ein paar Vokabeln irgendwie rausgeschrieben, sowas wie ja, nein, danke und Hilfe oder irgendwie sowas.
Bier?
So, Bier, ne. Bier, das ist nonverbal, das ist immer...
Okay.
Nee, aber zwecks Vorbereitung, am Anfang machst du es definitiv mehr, das weiß ich. Und auch wenn du irgendwann in Australien bist mit einer Winterjacke, ist es gar nicht so schlecht, nämlich da kann es auch kalt werden. Mhm. Aber irgendwann merkst du halt auch, eine dicke Winterjacke bringt nichts. Ich habe lieber das Zwiebelschalenprinzip, das heißt... Dünne Jacke, dickere Jacke und so weiter und so fort. Aber jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren. Was war seine Frage?
Meine Frage ist, welche Fragen sollte ich wirklich beantwortet haben, bevor ich irgendwo hingehe?
Mhm.
Und womit ist es dann aber auch gut?
Okay. Hast du einen Schlafplatz? Mhm. Das ist so das eine.
Mhm.
Also bei mir, das Wichtigste, was der Mensch irgendwie, habe ich da die liquide Mittel?
Mhm.
Weiß ich, kann ich mich da ein Stück weit ein bisschen... mit Menschen kommunizieren und habe ich einen Schlafplatz. Und das sind meistens die Dinge, die du wahrscheinlich vorab schon machst.
Ja.
Ich meine, mittlerweile heutzutage Airbnb, Booking.com, wie sie alle heißen, du kannst dir vorher auf jeden Fall irgendwie einen Schlafplatz organisieren.
Ja.
Und dann irgendwie auch zu gucken, wie du vom Flughafen irgendwie von A nach B kommst.
Mhm.
Ich meine, wenn du in ein neues Land reinkommst, den Tipp gebe ich hauptsächlich natürlich auch Frauen, weil als Frau alleine reisen, ich sage immer, schau, dass du so planst, dass du tagsüber ankommst und bei Tageslicht noch irgendwie in deiner Destination Landes beziehungsweise dann mit dem Taxi oder öffentlichem Verkehr irgendwie zu deiner Unterkunft kommst.
Mhm.
Und ansonsten funktioniert da beide Kreditkarten oder welche Währung oder kannst du dir vorher das Geld organisieren und dann bist du eigentlich schon good to go. Und ich gebe dann auch meistens immer noch einen Tipp, wenn du irgendwo hinreist, reiß nicht gleich weiter, sondern bleib erstmal ein bisschen vor Ort, nämlich die Seele braucht immer ein bisschen, um nachzukommen, bis du da wirklich angekommen bist.
Mhm.
Und dann, was ich persönlich gerne mache, ist, ich gucke mir meine Surroundings, ich muss das sehen, ich muss das fühlen. Das heißt, als ich jetzt hier in Zypern angekommen bin, haben wir gemeint, hey, wir bleiben jetzt erstmal, ich meine, ich war noch nie in Paphos, ich habe keine Ahnung, wie das ausschaut, ich wusste nur, hier gibt es so ein paar gut aussehende Glatzköpfe, die hier leben und so weiter und so fort. Aber ich habe gesagt, nee, ich bleibe erstmal 2, 3 Tage in meinem Airbnb, bin am ersten Tag ein bisschen rumgelaufen und einfach so ein bisschen diesen Vibe zu genießen, um überhaupt mal zu gucken, wie und was und wo. Und ich meine, das ist Europa, es ist Zypern, ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie mal nach Peru oder nach Bolivien reinkommst, weil da ticken die Uhren anders, die sprechen meist nur Spanisch in irgendeinem fetten Slang. Mittlerweile kann ich Spanisch sprechen, aber es gab auch mal die Zeit, wo ich noch kein Spanisch sprechen konnte und so weiter, um dir halt einfach mal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen.
Mhm.
Und es ist nämlich was anderes, es nur in der Theorie zu wissen, oder noch wirklich mal zu erleben und zu fühlen.
Yes. Ja, also ich glaube, wir können festhalten, mach es einfach, plan es nicht tot. Und ich, also wenn wir es beziehen aufs Reisen, dann würde ich tatsächlich, im Zweifel buchst du einfach mal 2 Wochen und dann such dir ein EU-Land, wo du hingehst. Aber ich finde das richtig cool zu sagen, okay, dann mache ich mal, was jeder für sich muss, natürlich, was ist für mich exotisch, ich gehe mal nach Albanien, buche einen Flug hin, buche mir ein Hotel für die ersten 3 Nächte in der Nähe vom Flughafen, hoffentlich ein schöner Ort oder sowas. Und dann gucke ich einfach. Und ich glaube, das ist schon mal ein großer Schritt für ganz viele aus der Komfortzone raus. Keine Pauschalreise, nicht tot geplant. Und diese Experience zu machen. Und dann musst du einfach Stück für Stück in die Entscheidung gehen.
Absolut. Also du musst nicht gleich eine 6-jährige Weltreise machen, um irgendwie ein Abenteuer zu
erleben. Kann ja draus werden.
Ja,
so hast du schon gesehen.
Ja, eben. Ja. Aber du kannst ganz ehrlich auch mal irgendwie über ein Wochenende nach Madrid oder irgendwie, da gibt's, ich meine, kennt ihr La Tomatina?
Nein.
Das Tomatenwerf-Festival in Spanien.
Ach so,
genau, ja. Das ist in Buñol.
La Tomatina.
La Tomatina, yes, genau. Yes. Geile Experience. Einfach mal da runtergehen und mal erleben, wie du halt unter Zicht... Obwohl, ja gut, ist auch schon ein bisschen Advanced Experience, sage ich jetzt immer. Aber übel und es riecht halt echt nicht gut. Ne?
Also,
Fun Fact, das war die erste gemeinsame Reise mit meiner Partnerin.
Sehr schön.
Ja, haben wir gemeint, hey komm, lass mal einen Abenteuertrip machen. La Tomatina im Buñol runtergefahren und dann mit zigtausenden von Menschen irgendwann bis zur Hüfte im Tomatensaft gestanden.
Ja. Oh, geil. Jetzt haben wir viel über Reisen geredet. Und was unsere Hörer natürlich auch brutal interessiert, ist Geld verdienen.
Yes.
Mhm. Und du bist ja auch vermutlich komplett ungeplant in das Business und das Unternehmertum gelandet, in dem du jetzt bist.
Ja.
Was ich ganz viel sehe, ist bei auch vielen in meinem Freundeskreis, die einfach so, und da zähle ich mich dazu, wir waren auch 5 Jahre viel am Reisen und dann jetzt so seit 2 Jahren sind wir relativ gebased. Also vorher waren wir so 2-3 Monate in Zypern und sonst unterwegs, jetzt ist es genau andersrum, jetzt sind wir 8-9 Monate in Zypern und den Rest unterwegs.
Ja.
Sehe ich bei mittlerweile ganz vielen. War das bei dir auch ein Stück weit so? Und vor allem, wie hast du das kombiniert mit dem Unternehmerwerden? Also hast du das schon direkt gemacht mit ständig Ortswechsel? Oder hast du dann wirklich gesagt, ich bin jetzt mal länger an einem Ort, ich muss mal ein Buch schreiben? Das erste war ja ein Kochbuch, haben wir auch gelernt. Mhm. Wie bist du so in das Unternehmertum gekommen?
Also ich bin ins Unternehmertum komplett reingestolpert. Als ich auf Weltreise gegangen bin, ich habe mir niemals ausgemalt, irgendwann selbstständig zu sein, ein Unternehmen aufzubauen. Wenn man mir vor 17 Jahren gesagt hätte, Nick, du machst jetzt nicht ein Jahr Weltreise, so wie ich es geplant hätte, sondern du bist jetzt mehr oder weniger für 6 Jahre nonstop unterwegs und danach baust du dir eine der erfolgreichsten Live-Abenteuershows im deutschsprachigen Raum Europas auf, kreierst oder schreibst Spiegel-Bestseller-Bücher, die sich 250.000 Mal verkaufen, bist irgendwie gefragter Keynote-Speaker, bietest deine eigenen Adventure-Camps an, wo du weltweit mit irgendwelchen Menschen auf Zügen durch Mauretanien reist oder in Uganda oder Slowenien oder Marokko oder so, den hätte ich angeschaut und habe gemeint, Digga, was nimmst du für Drogen? Also das habe ich nie geplant. Bei mir kam, also ich bin da wirklich so reingestolpert, dass ich irgendwann nach meiner ersten Weltreise während meiner Post-30-Depression gemerkt habe, boah, ich komme nicht mehr in dieses alte System rein. Irgendwas muss anders gemacht werden. Und dann hatte ich irgendwann mal einen Job in der Schweiz, wo ich sozusagen fürs Reisen bezahlt wurde für ein halbes Jahr.
Influencer. Ein Stück weit, oder?
Nee, das war damals 2014. Ich glaube, dieser Begriff als Influencer, der war damals noch nicht. Also ich war Reisejournalist.
Okay.
Ja, Reisejournalist. Und wie ging es dann weiter? Ich glaube, irgendwann war ich 2016 in Koh Lanta in Thailand auf einer Mastermind mit gleichgesinnten Menschen. Die haben sich damals geschimpft als digitale Nomaden.
Und dann waren wir so in dem Zeitraum, so 14, 15, 16, kam der Begriff so langsam auf.
Und dann waren wir so da gesessen, so 5, 6 Leute, und jeder hatte in seiner Mastermind so 5 Minuten Zeit, über eine aktuelle Herausforderung zu reden. Und dann habe ich gemeint, übrigens, ich bin der Nick, ich bin seit 5,5 Jahren am Reisen, ich lieb's und
ich habe kein Geld.
Nee, also ich war schon immer gut auf, während meiner Weltreise hatte ich diverse Jobs, wo ich mich halt über Wasser gehalten habe. Also du hast Work and Travel Visum, habe ich beides gemacht, Australien und Neuseeland. Ja. Ich habe sehr viel Couchsurfing gemacht. Ich habe da irgendwie in Kanada bei einem Pärchen irgendwie ein Boot restauriert und die haben mir irgendwie $200 am Tag Cash in Hand gegeben und so weiter. Also ich war am Anfang Low-Budget-Backpacker, aber halt auch Lebenskünstler und habe mich so über Wasser gehalten.
Genau, aber es ist jetzt nicht so viel, dass man sagt, okay, da baut man jetzt sich ein Vermögen auf.
Nee.
Altersvorsorge, das ist ja gar keine und so weiter.
Vielleicht
bin ich da zu deutsch, aber irgendwann sollte man sich die Frage stellen.
Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch gut. Aber damals war es einfach nur, ey, du lebst jetzt und du hast nur ein Leben, also
mach's richtig. Gilt aber übrigens immer, gell?
Das definitiv, aber natürlich darf man sich auch irgendwann mal fragen, okay, da kann ich jetzt noch weitere sinnvolle Entscheidungen treffen für mich. Und als ich dann angefangen habe, auf dieser Mastermind dann gesagt habe, hey, übrigens, viele Leute sagen, wenn ich rede, ist es immer voll inspirierend und lustig, was soll ich denn damit machen? Und auf einmal kommt irgend so ein Typ, Marco hieß der damals, hat auch eine Glatze, vielleicht, ne? Kreis schließt sich. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, Nick, du musst auf die Bühne. Und ich nur so voll den Mind-Explosion gehabt und hab gemeint, nice. Boah, krass. Und dann kam irgendwann so früher, ich war immer der Klassenclown. Ich hab's einfach geliebt, meine Klassenkameraden, manchmal auch die Lehrer, zum Lachen zu bringen. Und also so Klassenclown und Rampensau gehen. Plus, und jetzt kam meine fast sechsjährige Reiseexpertise dazu. Das war die Geburt von meiner Live-Show von Die geilste Lücke im Lebenslauf. Und da bin ich heimgekommen und hab dann erstmal gemerkt, so, boah, alles klar. Nee, Quatsch, das weiß ich noch. Zu meinem 30. Geburtstag. Erst war ich in Bangkok und ich habe gesagt, ich mache ein Live-Event. Also so kam ich dann zu meiner eigenen Live-Bühnenshow. Ich hatte keine Ahnung von Marketing, von Event-Management, von Public Speaking, von Keynote-Speaking, von Bühnenpräsenz, Ausstattung, nichts. Also bewusst. Und dann war ich in Bangkok in einem Hostel, habe gemeint, okay, ich brauche irgendwie einen Titel dafür. 6 Jahre Weltreisen, okay, aber einen Untertitel brauche ich noch. Und dann kam mir so dieser Twitter-Post damals, dieses, ich sehe, Sie haben eine Lücke in Ihrem Lebenslauf. Und die Antwort war, ja, war geil. Und ich so, die geilste Lücke im Lebenslauf. Mhm. Habe das als Untertitel genommen, habe ein Event auf Facebook gemacht, bin dann von Bangkok über Dubai heimgeflogen. Da hatte ich meinen 30. Geburtstag, für 3 Tage kein Internet. Komme dann irgendwann in Würzburg an, also am Frankfurter Flughafen, und mein Handy hat 10 Minuten nicht aufgehört zu vibrieren. Ich sage, was ist denn da los?
Und guck wegen dem Facebook-Event, den du in Bangkok
damals noch kreiert hast. War der Algorithmus noch komplett anders. Und wenn wir auf Facebook damals verknüpft wären und ich irgendwie die Anzeige hätte, oh cool, geilste Lücke im Lebenslauf, Berlin, interessiert, drückst du drauf, wird es einfach mal bei dir auch angezeigt, dass dein Kumpel Nick das cool findet. Und so ging das Ding halbwegs viral und es war über 7000 Interessenten.
Ach krass.
Und ich nur so, ja scheiße, ich kann nur dann mal Tickets verkaufen, ich habe keine Ahnung von Ticketsystem von sonst irgendwas.
That's a calling.
Ja, und da weiß ich noch, das war der 16. Juni 2016 im Badehaus auf dem RAW-Gelände hatte ich meine erste Show, dann also die erste offizielle, die geilste Lücke im Lebenslauf. Kurz davor oder vor meiner Reise hatte ich schon mal eine im Sportverein vom SV Teilheim. Und da kamen so 20 Leute und 15 davon waren Familie, bekannte Freunde, die habe ich halt gezwungen zu kommen. Also mein erstes Event war so 20 Leute. Mittlerweile, je nachdem, also ich veranstalte mich nicht mehr selber. Mittlerweile werde ich veranstaltet und da kommt es immer so ein bisschen auf den Veranstalter drauf an. Im Schnitt so 700, 800 Leute. Ich habe schon Chance vor 2000, 4000 Leuten gehabt. Also bin ich da reingewachsen.
Einfach gemacht.
Ja, einfach gemacht.
Aber hast du dann auch was von deinem Setup geändert? Du hast dann, also dann kommen ja solche Sachen. Okay, jetzt habe ich irgendwie schlechtes Internet in Dubai.
Ja.
Und je nachdem, wie man da natürlich aufgestellt ist, ist nicht, kann ich so, vielleicht hast du einen Kunden, der gerade auf was wartet.
Ja,
vielleicht hast du einen schlechten Laptop, schlechte und so weiter. Hast du da dann noch was in deiner Infrastruktur geändert, um dich einfach zu professionalisieren?
100%. Beziehungsweise ich würde sogar heute noch sagen, das ist so ein lebender Organismus. Je nachdem, was du machst, dass du dein Setup ein Stück weit änderst. Nämlich ganz am Anfang, weil ich ja nur reisen, da hatte ich noch kein Unternehmertum im Kopf. Ab 2016 bin ich dann in die Selbstständigkeit gegangen. Da hat mein Steuerberater dann auch von Anfang an gesagt, Nick, jeden Euro, den du verdienst, bitte 50% auf Seite legen. Du wirst mir in 3 Jahren danken. Ich habe noch keine Ahnung, warum.
Wärst du mal ausgewandert.
Aber da kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Ja. Und der Punkt ist, ich habe mit Live-Shows angefangen und irgendwann habe ich einen Anruf bekommen von irgendeinem Typen, der hat gesagt, ey, ich habe hier so einen Verlag und hättest du Bock, diese Show, die ich auch live gesehen habe, war mega cool, in ein Buch zu verwandeln. So meine erste Antwort war, nö, bin kein Autor, tschüss. Aufgelegt so in der Art, weil ich dann noch meine Travel University hatte, Online-Plattform für die Vorbereitung von Langzeitreisen und so weiter. Und irgendwann kam aber dann doch das Buch, das erste Buch, Die geilste Lücke im Lebenslauf, meine Kino, also meine Live-Shows mehr und mehr. Und wenn ich dann reisen war, am Anfang noch mit meinem 17 Zoll Laptop, da hatte ich
3 Kilo.
Ja, ist wirklich so.
Ich hatte auch so ein fettes Dell-Ding in Thailand immer dabei.
Richtig.
Und noch ein Second Screen, 5 Kilo IT.
Ja, nee, zu Second Screen nie, aber war halt riesengroß und super schwer. Aber das Schöne ist, irgendwann noch mein Podcast gestartet und die Werbung, die konnte ich ja im Ausland machen. Wenn ich dann irgendwo, keine Ahnung, in Island war, habe ich, hey, Hamburg, ich bin übrigens da und da bei 11. Show, hier, holt euch die Tickets. Ticketsystem hatte ich dann irgendwann. Und so habe ich mehr oder weniger, während ich reisen war, mein Unternehmen Stück für Stück weit aufgebaut. Travel University war ja sowieso eine Online-Plattform. Das heißt, das Einzige, wo ich halt an Zuhause gebunden war, war dann halt auch die Live-Termine vor Ort. Am Anfang, als ich mich selber veranstaltet habe, waren das so alle 2-3 Wochen mal eine Show. Und irgendwann habe ich gemerkt, im Moment, man ist doch total doof. Ich will ja nicht die ganze Zeit in Deutschland bleiben. Deswegen, mittlerweile mache ich es auch so, wenn mich jemand veranstalten will, sage ich ja, das und das ist der Timeslot, kannst du den Termin aussuchen. Mittlerweile habe ich immer so Touren, wo ich sage, die gehen von Ende Februar vielleicht bis Mitte April. Das heißt, es sind 6 Wochen und im Jahr 2025 hatte ich, glaube ich, innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen hatte ich 28 Shows oder so. Also es ging dann schon richtig gut. Also das ist dann sau anstrengend, aber auf der anderen Seite, die ersten 2 Monate im Jahr bin ich dann meistens in Asien, dann komme ich heim, habe meine Shows, danach Adventure Camps, dann bin ich in Marokko, dann bin ich noch ein bisschen zu Hause, dann kommt irgendwann der Sommer, dann geht es ja im August auf Straubinger Gäubodenfest und so weiter, September geht es meistens surfen und dann Oktober, November auch noch ein paar Adventure Camps und dann bist du wieder reisen. Das heißt, das Einzige, was ich nicht online machen kann, ist meine Live-Shows. Aber das will ich mir auch nicht nehmen lassen, weil ich die Bühne liebe und ich weiß, was das mit Menschen machen kann. Und
aber dann hast du ja im Wesentlichen dein Business um dein Reisen gebaut. Also Reisen ist Priorität geblieben, Business außenrum gebaut. Das machen viele, würde ich mich jetzt wahrscheinlich noch nicht zu 100% ausnehmen, anders.
Ja.
Dass sie sagen, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen und auf einmal ist man relativ schnell wieder in so einem Verpflichtungsstrudel, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Deadlines, ich habe jetzt immer, also faktisch wie ein Angestellter, dass man immer arbeiten muss. Und du hast das eigentlich ganz cool, dass du es mit den Projekten so ein bisschen abgrenzen kannst. Würdest du aber sagen, dass es doch schon dein Reisen beeinflusst hast, wenn du jetzt ein Airbnb buchst, achtest du da auf was anderes, dass dein Arbeitsplatz da ist oder irgendwie solche Sachen? Oder ist es relativ free, weil du es so geil gebaut hast?
Nee, ich finde es eine mega gute und spannende Frage, weil einer meiner Hauptwerte ist wirklich Freiheit. Und als das Reisen bei mir noch 100% Priorität hatte, habe ich mein Unternehmen um mein Reisen herum gebaut. Mittlerweile merke ich halt auch, mir macht Unternehmertum wahnsinnig viel Spaß und ein Unternehmen halt auch gut strukturiert. Übrigens, ich habe ein bisschen ADHS, gibt dir ja auch Freiheit. Mhm. Aber das war bei mir auch ein langer Prozess, das so...
Das sind aber auch so Fragen, hole ich mir jetzt Mitarbeiter rein?
Ja.
Ein Mitarbeiter möchte aber dann auch geführt werden und Feedback haben. Und das ist blöd, wenn der dann 6 Wochen keine Antwort kriegt.
Ja, und dann halt auch nur remote. Ich meine, ich hatte dann eine festangestellte Mitarbeiterin, die war remote angestellt und das war auch am Anfang cool und sich auch 1-2 Mal im Jahr irgendwie so zu treffen. Aber klar, Mitarbeiterführung ist dann was komplett anderes und dann ist es auch mit Verantwortung und dann kommt der Begriff mit Freiheit, dann ist er nicht mehr so geil, sondern dann ist es eher so ein Gegenspieler für das, was du tun willst. Auf deine Frage hin, ja, mittlerweile, früher habe ich gesagt, wenn ich reisen will, will ich wirklich reisen. Da will ich dann nach Vietnam oder will ich mich mit Locals einen selbstgebrannten Schnaps trinken und dann Motorrad fahren oder halt erst Motorrad fahren, dann einen selbstgebrannten Schnaps trinken.
Besser so rum.
Ja. Wäre besser so rum, aber es ging halt noch mal andersrum. Anyway, aber da war ich dann halt auch wirklich reisen. Und wenn ich dann arbeiten bin, dann brauche ich da mein gesettetes Office mit einer Schedule und Routine. Und deswegen sage ich immer, wenn ich reisen bin, arbeite ich nur kreativ. Das heißt, da hatte ich damals noch einen Schreibblock dabei. Mittlerweile ist das halt irgendwie so ein iPad oder ein Tablet, wo ich halt einfach nur meine Gedanken aufschreibe, nie in die Exekutive gehe, sondern wirklich nur kreativ arbeite. Und wenn ich dann aber heimkomme, dann bin ich nicht mehr kreativ, sondern wird einfach nur noch runtergearbeitet und gehasselt. Mhm. Und so habe ich mir das bisher eigentlich immer so aufgebaut. Das heißt, beim Reisen kreative Arbeit und wenn ich dann nicht mehr reise, wird halt abgearbeitet. Aber ganz wichtig, das ist ein Setup, das für mich funktioniert. Es gibt auch Menschen, die ab und zu beneide ich sie, dass sie sagen, ich arbeite jeden Tag meine 4 Stunden und dann chasen die so, ihr, keine Ahnung, den Wasserfall nachmittags hier und da.
Und den Hotspots am Morgen. Das
genau, richtig. Aber das muss halt jeder für sich herausfinden. Also ich könnte das nicht ab und zu. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich in einem Coworking bin, auf Fuerteventura, denke ich mir, oh Gott, ich könnte auch surfen gehen. Dann könnte ich das Arbeiten nicht genießen. Wenn ich dann aber surfen bin und denke mir, oh, ich müsste aber auch was arbeiten, dann kann ich das Surfen nicht so genießen. Das ist immer so mittendrin. Aber wenn ich sage, ey, ich bin jetzt 2 Wochen auf Fuerteventura, die 3 Tage, da gibt es jetzt erstmal Halligalli Drecksau und da bin ich nur surfen und irgendwie abends ein Bierchen und ein bisschen socializen, whatsoever. Dann wird auch echt wenig gearbeitet. Und das tut auch manchmal für die Birne echt gut. Und dann weiß ich aber auch, okay, der Donnerstag und Freitag, die sind einfach geblockt, egal wie das Swell ausschaut. Mhm. Außer wenn er richtig geil ist, dann gehe ich doch surfen. Aber ansonsten würde ich sagen, nee, da wird gearbeitet.
Und ich glaube, dieser Moduswechsel, ne? Jeder Moduswechsel von Reisen, Freizeit, Freiheit zu Arbeit, ein bisschen Struktur umsetzen. Ich glaube, jeder Moduswechsel kostet einfach ein Stück weit Energie. Und je öfter ich die mache am Tag, desto schwieriger wird es. Ja. Ich kenne ein Beispiel tatsächlich, das ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands, der lebt aber auch hier auf Zypern oder hat zumindest hier gelebt. Der schreibt wirklich jeden Tag entweder Anzahl Stunden oder Anzahl Seiten, ich weiß es nicht. Und der ist wirklich jeden Tag. Der schreibt durch und dann hat er ein Buch veröffentlicht. Der veröffentlicht, glaube ich, 2, 3, 4 Bücher pro Jahr.
Das ist krass, ja.
Und dann macht er 2 Wochen Urlaub. Wir haben uns einmal die Challenge genommen. Wir haben gesagt, wir versuchen dich jetzt so abzufüllen, dass du morgen nicht schreibst.
Nicht geschafft.
Doch.
Hast du geschafft?
Ich war, aber ich kann auch viel trinken. Okay. Also, aber der ist für mich, der ist so eine Ausnahme. Der kann das.
Ja.
Ja, der kann wirklich unterwegs. Also ich weiß nicht, wie er es macht, der kann das. Ich habe für mich gemerkt, ich kann es super schwer. Ich bin sehr diszipliniert. Ich krieg's irgendwie hin. Aber ich würde wirklich empfehlen, wenn du sagst, reisen und jetzt gucke ich mir diesen Ort erstmal an, dann geh 2 Wochen hin und arbeite so wenig wie möglich und geh wirklich in diesen Modus und genieße es.
Ja.
So. Und dann guck, dass du auch wieder einen Modus findest. Da hilft aus meiner Sicht ein Arbeitsplatz, ein bisschen Routine und so.
Genau.
Und dann arbeite. Die Mischung, ich habe es 2 Jahre lang probiert, 2 Jahre lang rumgereist und währenddessen gearbeitet, kann man machen, ist super anstrengend.
Ja. Also bei mir auch, ich bin tatsächlich nur mit 2 Arbeitsthemen hierher gekommen nach Zypern, weil ich wusste, da will ich auch ein bisschen entspannen und Sonne und ein bisschen rausgehen. Und es ist einmal so ein bisschen Orga. Adventure Camps kann ich alles online machen. Ich meine, ich habe mich jetzt vorgestern 3 Stunden mal hingesetzt mit meiner Freundin, die ist auch mit involviert, ist das Thema abgearbeitet. Ansonsten muss ich noch eine Keynote vorbereiten für Ende Mai. Und es ist wirklich eigentlich nur kreative Arbeit, wo ich mich auch mal an den Strand hinsetzen kann und einfach meine Gedanken runterhauen kann.
Ja.
Und dann weiß ich, ich habe irgendwann eine Deadline, die ist aber erst, wenn ich zu Hause bin. Und dann setze ich mir aber für 2, 3 Stunden hin, baue die Präsentation. So ein Happy Days, das war's.
Ja.
Also aufreißen, kreative Arbeit und dann, wenn du dann eine Routine hast, dann dein Büro oder dein Setting,
dann, arbeiten.
Dann halt Gas geben und in den Hustle-Modus mal übergehen.
Ja, aber da merkt man ja, wir alle drei haben ja unsere Learnings gemacht aus diesem Versuchen, alles in einen Hut zu kriegen, und es funktioniert einfach am Ende des Tages, weil du dann nichts zu 100% erreichst und dann auch nicht wirklich zufrieden bist.
Aber wir haben uns ausprobiert und wir haben diesen Mut rausgefunden, auch mal Scheiße zu fressen, weil ich habe auch mal Dinge gemacht, oder gearbeitet, wo ich gesagt habe, das geht eigentlich gar nicht. Also ich habe auch mal versucht, 4 Stunden arbeiten und dann irgendwie unterwegs zu sein. Das war halt einfach
mein Ding. Das ist ja notwendig, um auch einfach diese Klarheit zu haben.
Aber für uns ist es komplett klar, aber da gibt es da draußen sehr viele, die sagen, hey, bevor ich nicht meinen perfekten Arbeitsstil habe, will ich es nicht ausprobieren oder will ich es nicht machen.
Ja, aber was ich, glaube ich, an der Stelle reingeben würde, ist, also klar, nicht jeder kann sich sein Wunsch-Geschäftsmodell aussuchen, weil letztendlich wir müssen auch ein Stück weit Geld verdienen und nicht mit allem verdient man Geld und so weiter.
Ja.
Aber wirklich zu einem möglichst frühen Zeitpunkt einfach nochmal einen Schritt zurückzutreten und sich wirklich zu überlegen, wo will ich hin im Leben? Wie will ich leben? Was soll mein Impact sein? Was sind meine Werte? Du hast jetzt Freiheit aufgeschrieben und so weiter. Das ist ja essentiell, dann für sich zu verstehen. Manche Leute haben ja vielleicht auch als Wert, oder ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich kein Wert, aber irgendwie so diesen Wunsch, diesen Drive, sehr berühmt zu werden, viel Geld zu verdienen und so weiter. Wenn das für dich aber, warum auch immer, macht wahrscheinlich, wenn du genau hinschaust, keinen Sinn. Aber wenn das jetzt erstmal dasteht, dann reiße ich halt erstmal weniger und dann haue ich halt auch mal raus. Und ich glaube, was man halt immer, dieser Moduswechsel ist, glaube ich, super wertvoll. Mhm. Jeder braucht Auszeiten, und wenn du von mir aus auf 50 Stunden im Jahr, 50 Wochen im Jahr wirklich ballerst, dann nimm dir aber diese 2 Wochen, wo du am besten deinen Laptop zu Hause lässt und dich wirklich mal 2 Wochen einfach nur an den Strand setzt und die Birne runterfährst, anderer Modus.
Also,
Aber dieser Step raus und wirklich diese Entscheidung zu treffen oder auch ganz bewusst solche Entscheidungen erster Mitarbeiter, ist wahnsinnig krasse Entscheidung, weil das dein Art zu arbeiten immer komplett ändert.
Yep.
Da kannst du nicht einfach mal 3 Monate weg sein, weil... Ja, in Ausnahmefällen mag das mal funktionieren, aber dauerhaft wird es nicht funktionieren. Also diese Entscheidung bewusst zu treffen und dann danach halt dann sein Leben aufzubauen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll, dass du das nochmal reingegeben hast, und das mit dem Modus finde ich auch ganz stark.
Ja. Auf jeden Fall.
Und vielleicht, also das ist für mich so ein bisschen auch das Key-Learning hier draus. Man überlegt sich das und dann ist erstmal die Entscheidung treffen, würdest du es bereuen, wenn du es nicht tust? Und wenn du es bereuen würdest, mach's. Und dann plan dich nicht tot, sondern mach die wichtigsten Fragen, beantworte die hast du ja schon genannt vorhin, und dann mach's. Und statt sich die ganzen Herausforderungen, die kommen, zu überlegen, natürlich werden da welche kommen, meistens andere, als man vorher denkt, ja, aber die Seele wächst, das fand ich so einen schönen Satz von dir, die Seele wächst, so, die Herausforderungen, die jetzt für dich total groß und vielleicht schon fast unüberwindbar sind, die werden kleiner, weil du größer wirst.
100%, also super Beispiel, weil ich habe mich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit auch ein paar Fragen gestellt, so, wie ist denn das eigentlich mit der Betriebshaftpflichtversicherung? Also ganz ehrlich, dieses Thema Bürokratie, wenn ich schon mal hier sitze, dann können wir das gerne machen mal in einer anderen Episode. Aber solche Fragen habe ich mir gestellt, und am Anfang war ich noch nicht groß genug dafür, also von meiner Denke her. Mittlerweile, wo ich mir denke, sag mal, was habe ich mir damals für Gedanken eigentlich gemacht? Wie bescheuert war das eigentlich? Aber das ist Prozess, das ist Wachstum in real life. Und also einer meiner Key Learnings auch von Reisen ist, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Und manche Dinge dürfen schwer sein, weil die auch einfach Gewichtung in deinem Leben haben, und anscheinend scheint es dir wichtig zu sein. Deswegen, und es muss nicht immer alles von heute auf morgen gehen. Aber erklär das mal jemandem, der ungeduldig ist.
Ja. Ganz schwierig. Auch das lernt man auf dieser Reise.
Das stimmt.
Also ich glaube, Unternehmertum und Weltreise sind beides sehr starke Reisen. Wenn man es kombiniert, wird es noch krasser.
Mhm.
Und der erste Step, wenn der noch so klein ist, mach dich nebenberuflich selbstständig, schau dir Zypern mal an für 2 Wochen, buch einfach mal einen One-Way-Flug und sag, ich habe 2 Wochen Zeit. Ob ich dann 3 Länder mache oder ein Land, ich glaube, einfach
bitte mal. Bitte nur ein Land. Also ja, da kommt jetzt der Avid Backpacker raus, wenn jemand sagt, oh Nick, ich habe 6 Wochen Zeit, ich würde gerne Peru, Bolivien und Kolumbien machen. Ich so, nein, bitte lass dir nur 6 Wochen, geh in ein Land und mach's dafür richtig, anstatt nur rumzuhopsen. Aber sorry für die Unterbrechung.
Aber ich glaube, einfach mal Sachen, wenn du bisher pauschal unterwegs warst, dann mach das mal so, dass du sagst, okay, ich buche jetzt mal Airbnbs. Und wenn du das dann mal gemacht hast, dann buch nicht die ganzen 2 Wochen durch, sondern buch nur die ersten Tage und lass dich mal drauf ein.
Genau.
Du brauchst keine Angst zu haben, dass du ab dem 4. Tag auf einmal auf der Straße sitzt. Da gibt es überall Hotels, Airbnbs, Menschen, die dir helfen.
Immer.
Cool.
Ja, geil. Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Ja. Es hat mir mega viel Spaß gemacht.
Wenn ich jetzt wissen will, die Story aus Fidschi, Aha. Vielleicht zum Abschluss. Wo kann ich das lesen? Wo kann ich das hören? Wo muss ich hingehen, dass ich, Nick, die Story von dir...
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du liest das Buch, also Fidschi ist im ersten Buch drinnen.
Wie heißt das?
Das Buch Die geilste Lücke im Lebenslauf.
Okay.
6 Jahre Weltreisen als Untertitel, also mittlerweile sozusagen geswitcht. Das erste Buch ist chronologisch, von 2010 bis 2016. Das zweite Buch Die dunkle Seite, was nicht so geil war in 10 Jahren Weltreisen. Da wird das Thema auch nochmal beleuchtet, aber aus einer Point of View sozusagen nach 10 Jahren. Und es ist dann auch nicht mehr chronologisch, sondern es ist so Kategorie, weil es halt, also um die ganz dunkle Seite des Reisens, da habe ich mir nämlich auch mal gedacht, Reisen wird immer so auf den Altar gestellt. Ich meine, wir sagen, oh, Weltreise ist richtig geil und Persönlichkeitsentwicklung und juhu. Und wenn du auf Instagram gehst, da siehst du irgendwelche hübschen Pärchen, die irgendwie in der Türkei vor diesen Heißluftballons sich Tee trinkend, liebend in den Armen halten. Und ich denke mir so, Bullshit, ganz ehrlich, um da hinzukommen, musst du erstmal eine 14-stündige Busfahrt machen, wo dir wahrscheinlich noch irgendwie eine Ziege in den Schoß kotzt oder so. Aber das wird halt nie gezeigt. Ja, ja. Und deswegen habe ich mir halt mal so die dunkle Seite ans Herz gelegt und habe mal über die Schattenseiten des Reisens gesprochen oder auch geschrieben, aber halt auch auf humorvolle Art und Weise. Aber in den Büchern kannst du es nachlesen oder du kommst halt mal auf eine Live-Show von Die geilste Lücke im Lebenslauf. Aber Achtung, kleiner Teaser, das Ding hat Überlänge. es geht inklusive Pause knapp 3,5 Stunden. Und ich persönlich, ich laufe pro Bühnenshow zwischen 7 und 11 Kilometer.
Halleluja.
Ja, und der Flo kann es bestätigen, weil es in Dresden
es ist. Und ich kann es empfehlen. Ich kann es wirklich empfehlen. Es war wirklich, wirklich geil. Also, wer in Deutschland ist, guckt mal Nick Martin, Die geilste Lücke im Lebenslauf. Lohnt sich.
Ja, ja, vielen Dank, Nick, dass du unseren Zuhörern noch mal mehr Mut gemacht hast, diesen Schritt, ich glaube, das Wichtigste ist, einfach eine Entscheidung zu treffen. Weil wenn man die zu lange vor sich her schiebt, da bin ich jetzt persönlich überzeugt von, wird man es irgendwann bereuen.
Und zum Abschluss, wenn du uns einen Gefallen tun willst, liken, folgen, kommentieren. Und wenn du Menschen kennenlernen möchtest, dich schon mal vernetzen möchtest, bevor du auswanderst, dann komm in unsere Community. Da kannst du zum einen uns Fragen stellen, die wir in den nächsten Folgen einbauen und auch einfach schon mal Menschen kennenlernen. So kam das mit Nick und uns jetzt zum Beispiel auch zustande, dass wir über Kontakte uns irgendwie kennengelernt haben und dann gesagt haben, ach, du bist hier, super, lass uns treffen und jetzt ist er hier. Also besser kann es nicht sein. Von daher, Dankeschön und ciao.